Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen.
Hallo, hallo.
Haben Sie schon mal versucht, einen neuen Internetvertrag abzuschließen für zu Hause? Ganz bestimmt. Die Frage ist nur, wie viele Wochen und wie viele Nerven Sie dabei verloren haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Deutsch ist nicht ganz perfekt und Sie sind neu hier.
Wie kompliziert und unfreundlich Deutschland zu internationalen Fachkräften ist, steht in einer neuen Studie der Organisation InterNations. Das Ergebnis: Experts fühlen sich hier nicht wirklich willkommen. Deutschland belegt bei den fast 12.000 international Befragten den allerletzten Platz, 52 von 52.
Ouch.
Auf den ersten drei Plätzen landen Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Singapur. Dort läuft es in Sachen Sprache, Wohnungssuche, Bürokratie und Hilfsbereitschaft besser. Aber Menschenrechte scheinen da offensichtlich nicht unbedingt mit abgefragt zu werden.
Aber ein Vorbild für Deutschland könnte Kanada sein. Da sind ja auch gerade Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser zu Besuch. Und beide sammeln Argumente für ein ganz zentrales Vorhaben der Ampel, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das das Kabinett schon bald beschließen will. 50.000 ausländische Fachkräfte sollen damit vor allem aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland geholt werden pro Jahr.
Über die Vereinfachung von Internetverträgen ist bis jetzt noch nichts bekannt. Kanada da auch Vorreiter sein kann. So, was haben wir noch an wichtigen Themen heute in dieser Wach- und Wichtig-Ausgabe? Wir sprechen übers Wasser. An diesem Weltwassertag heute und schauen ganz konkret nach Brandenburg zu Tesla, dem vermeintlichen Wasserverschwender. Vorher kommentiert Christine Dankbar den Streit um E-Fuels, diese Kraftstoffe der Zukunft, die es noch gar nicht so richtig gibt, aber wegen denen sich Deutschland mit der EU anlegt.
Wir starten aber mit einem knackigen Überblick dieses Tages.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 22. März 2023. Andrew Lloyd Webber feiert heute seinen 75. Geburtstag. Mit Musical-Welterfolgen wie Evita, Cats oder Phantom der Oper hat er sich schon unsterblich gemacht und unter anderem einen Oscar gewonnen. Und heute vor 100 Jahren ist der französische Schauspieler und Pantomime Marcel Marceau geboren. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Clown Bip. Mit dieser Rolle ist Marceau über Frankreich hinaus zur Legende geworden.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Wie funktioniert das 49-Euro-Ticket? Auch wenn man es jetzt schon vorbestellen kann, sind die Details noch gar nicht so final sicher. Ende dieses Monats muss erst noch der Bundesrat zustimmen und bei der Verkehrsministerkonferenz in Aachen geht es ab heute nochmal um die Umsetzung, die Finanzierung und um Besonderheiten, zum Beispiel für Studierende und Fahrradmitnahme. Fest steht für die VerkehrsministerInnen der Länder aber, es kommt. Ab dem 1. Mai und für 49 Euro im Monat können wir dann deutschlandweit die Öffentlichen im Nahverkehr nutzen.
Was fehlt?
Beschäftigte im Gesundheitssystem, auch in Brandenburg. Das Land will deswegen Berufsabschlüsse aus anderen Ländern schneller anerkennen und so neue Arbeitskräfte gewinnen. Der Landtag stimmt heute darüber ab. Außerdem wird zum Start der dreitägigen Sitzung der neue Beauftragte für Polizeiangelegenheiten vereidigt und ab 10 Uhr gibt es eine Aktuelle Stunde zur Aufnahme von Geflüchteten in Brandenburg.
Zu Gast bei Freunden.
Zum Welttag des Wassers beginnt heute in New York die Weltwasserkonferenz der Vereinten Nationen. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren geht es wieder ausschließlich um die Bedeutung von Wasser für Mensch, Umwelt und nachhaltige Entwicklung. In den kommenden Tagen wollen Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft überprüfen, inwieweit international beschlossene Ziele erreicht werden können. Zum Beispiel der Zugang für alle Menschen zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Für Deutschland ist Umweltministerin Steffi Lemke dabei. Hier fordert unter anderem die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU, dass das gerade in Hitzephasen immer knapper werdende Wasser in den Regionen besser verwaltet wird.
In den Läden.
Apropos New York, dort wird heute ein neuer Eigentümer für das berühmte Flatiron Building gesucht. Das dreieckige, 121 Jahre alte Gebäude zwischen Broadway und Fifth Avenue steht wegen eines Streits gerade leer und wird heute versteigert. Das Startgebot liegt bei $40.000 und jeder kann mitsteigern. Die Auktion ist offen.
Das geht gar nicht.
Boris Johnson muss sich heute in London zur sogenannten Partygate-Affäre erklären. Ein Parlamentsausschuss befragt den britischen Ex-Premierminister und will klären, ob Johnson das Unterhaus wissentlich belogen hat. In diesem Fall droht ihm eine Suspendierung und schlimmstenfalls der Verlust seines Mandats. Johnson hat schon eingeräumt, dass er im Parlament gelogen hat. Einen Vorsatz weist er aber zurück. Im Corona-Lockdown soll er mehrere Partys an seinem damaligen Amtssitz in der Downing Street geschmissen haben.
Das ist Berlin.
4 Tage vor der Abstimmung zum Klimavolksentscheid gibt es heute eine öffentliche Anhörung der Expertenkommission zu dem davor Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Befragt werden unter anderem die Vorstandsvorsitzende der Stadtbodenstiftung und der Geschäftsführer des Wohnbundvereins. Sie können zuhören, wenn Sie mögen. Von 17 bis 19 Uhr wird das Ganze live bei YouTube gestreamt.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Die nächste Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Heute in Oranienburg im Landkreis Oberhavel. 3000 Menschen müssen dafür ab 8 Uhr ihre Wohnung im Bereich der früheren Friedenthaler Schleuse verlassen. Unterkommen können sie im Regine-Hildebrand-Haus in der Sachsenhausener Straße. Deutschland streitet sich mit Brüssel. Es geht um Autos, konkret um Verbrenner, also Benziner und Diesel. Die EU will, dass die ab 2035 in Europa nicht mehr neu zugelassen werden. Details will man morgen auf dem EU-Gipfel besprechen. Bis jetzt konnte noch nichts beschlossen werden, weil Deutschland mit Verkehrsminister Wissing von der FDP dagegen ist. Er setzt stattdessen auf synthetische Kraftstoffe.
Es ist ja im Interesse der Automobilindustrie, dass Technologien nicht verboten werden, sondern dass wir unsere Klimaschutzziele technologieoffen erreichen. E-Fuels werden gebraucht. Ohne E-Fuels ist Klimaneutralität im Verkehr nicht denkbar.
Also ein Veto aus Deutschland. Andere Mitgliedsländer werfen uns jetzt mangelnde Verlässlichkeit und eine Blockadehaltung vor. Immerhin sei das Verbrenneraus ja ein wichtiger Baustein der EU-Klimaziele. Die EU-Kommission hat jetzt einen neuen Vorschlag nach Berlin geschickt. Es soll eine eigene Kategorie für E-Fuels und damit sowas wie eine Ausnahme geben. Und das könnte die FDP jetzt quasi ruhig stimmen.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar.
Politische Korrespondentin bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was macht Deutschland da?
Ich fürchte, Deutschland blockiert gerade die gesamte Europäische Union beim Klimafortschritt. Nichts anderes ist es nämlich. Und wenn man sich sehr viel Mühe gibt, dann kann man das Motiv, das dahinter steckt, vielleicht sogar ansatzweise verstehen. Es ist einfach sehr verlockend, auf den synthetischen Kraftstoffen zu beharren, so wie das der Verkehrsminister macht, weil es einfach eine beruhigende Vorstellung ist, wenn vieles so bleibt, wie wir es kennen und gewöhnt sind. Die FDP stellt sich das offenbar so vor, wenn wir alle Autos mit E-Fuels haben, dann fahren wir wie bisher an die Tankstelle, füllen unseren synthetischen Kraftstoff ein, fahren weiter bleifuß auf der Autobahn und der Umwelt geht's trotzdem super. Das Problem ist nur, das ist eine komplette Illusion. Das fängt schon beim Preis an. E-Fuels sind nämlich teuer, richtig teuer. Wir reden hier von derzeit etwa 4 Euro pro Liter. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass es durch die Massenproduktion, wenn die denn kommt, billiger wird, dann kann man im günstigen Fall vielleicht mal mit 2 Euro pro Liter rechnen. Ich will jetzt wirklich keine dumpfen Klischees bemühen, aber es ist doch sonnenklar, dass sich solche Preise eher, sagen wir mal, die Porsche-Fahrer leisten können. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ausgerechnet der Porsche-Chef und gute Buddy unseres Finanzministers sich besonders für die synthetischen Kraftstoffe einsetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, lass den Leuten doch ihren Spaß, wir sind technologieoffen, so wie das die FDP fordert. Jeder macht eben, wie er will. Aber so einfach ist es ja nicht. Wer sein Auto mit synthetischen Kraftstoffen tankt oder vielmehr tanken will, fährt nämlich nur theoretisch klimaneutral. Es gibt da mehrere Studien, die das belegen. Die Expertenrunde Transport and Environment hat im vergangenen Jahr eine davon gemacht. Das ist eine Dachorganisation von mehr als 50 europäischen Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr einsetzen. Der Verkehrsclub Deutschland gehört da auch dazu. Die haben also die Ökobilanz von Elektroautos und solchen Autos verglichen, die mit E-Fuels betankt werden, Verbrennerautos. Die Studie hat den kompletten Herstellungs- und Lebenszyklus von beiden betrachtet und das Ergebnis ist eindeutig. Ein Elektroauto verursacht 78% weniger Emissionen als ein Auto mit Verbrennungsmotor, auch E-Fuel. Andere rechnen so, jeder Kilometer mit einem E-Fuel-Auto kostet 5-mal so viel Strom wie mit einem Elektrofahrzeug. Und damit ist doch klar, dass die synthetischen Kraftstoffe zumindest bei Pkw eine Sackgasse sind. Die meisten Experten fordern das auch, die nur da einzusetzen, wo Batterien keine Alternative sind, also bei Schiffen und Flugzeugen. Und selbst für die wird es erstmal gar nicht genug Ökosprit geben, geschweige denn für die Autos. Leider wird es aber nicht in den Kopf von unserem Verkehrsminister Volker Wissing rein. Und so wie ich das sehe, hat er mit seiner Sturheit jetzt den mühsam gestrickten Kompromiss auf EU-Ebene ins Wanken gebracht. im Sinne der Autoindustrie in Deutschland. Italien, Polen, Tschechien und auch Österreich sind jetzt nämlich schon mal auch wieder eher auf seiner Seite. Und da haben schon einige Angst, dass alles wieder von vorne losgeht. Man kann sich also vorstellen, dass Deutschland gerade nicht so richtig beliebt im restlichen Europa ist. Das Verbrennerverbot ist ja lange und mühsam ausgehandelt worden und das zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und dem europäischen Paket. Und jetzt kommt die Bundesregierung oder zumindest Teile davon um die Ecke und will beim Thema Auto mal wieder einen Sonderweg. Man kennt das Generve ja auch schon vom Streit um die Emissionswerte. Wie es weitergeht, ist da nicht so ganz klar. Und das betrifft auch den Kompromissvorschlag, der jetzt bekannt wurde. Aus Frankreich jedenfalls sind schon ziemlich deutliche Worte gekommen. Da wird sehr klar gefordert, dass alles so bleibt, wie es ausgehandelt wurde und dass sich die Ampel gefälligst zusammenrauft und einig ist. Und ehrlich, die französische Regierung hat meiner Meinung nach recht. Es genügt wirklich, dass die FDP hier auf Bundesebene zunehmend zur Bremserin wird, wenn es um Klimafragen geht. In Europa kann man das von einer 8%-Partei wirklich nicht gebrauchen.
Der Mittwochskommentar von Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Dankeschön.
Gern geschehen.
Es war heute vor einem Jahr ein historischer Tag für Brandenburg, kann man wirklich so sagen. In Grünheide wurde die riesige Tesla-Fabrik eröffnet. Allerdings mitten im Trinkwasserschutzgebiet und das ausgerechnet am Weltwassertag. Die Sorgen von Anwohnerinnen und Anwohnern und Umweltverbänden hat Tesla-Chef Elon Musk damals einfach weggelacht.
This region has so much water. Look around you. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you?
Hier gibt's so viel Wasser.
Sieht das aus wie eine Wüste hier? Natürlich nicht. Inzwischen laufen jede Woche 4.000 neue Teslas vom Band, aber fast 20.000 sollen es mal werden. Das heißt, 1 Million im Jahr. Der erste Antrag für den Ausbau des Werks liegt schon beim Umweltamt. Umweltverbände sehen das wegen der Wasserknappheit sehr kritisch. Die Bürgerinitiative Grünheide spricht vom Super-GAU. Denn schon jetzt wird das Wasser in der Region rationiert. Gestern gab es offenbar von linksextremen AktivistInnen eine Protestaktion an einem Tesla-Geschäft in Berlin-Mitte unter dem Motto kein Liter Wasser mehr für Tesla.
Wir fragen nach am Weltwassertag, der ja auch heute wieder ist, ein Jahr später bei Jörg Lewandowski. Der ist Gewässerökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Tesla will sein Werk ausbauen, will aber mit dem aktuellen Wasserbedarf auskommen und statt Frischwasser Abwasser aus der Produktion wiederverwerten. Kann das funktionieren? Ist das glaubhaft?
Prinzipiell kann das funktionieren, würde ich sagen. Wir haben leider nicht im Detail genügend Informationen, weil Tesla ja eine sehr restriktive Informationspolitik fährt. Aber das war immer eine Forderung von unserer Seite, dass wenn man schon an so einer Stelle eine Gigafactory baut, dass man dann das Wasser im Kreislauf führen muss und wiederverwenden muss, um eben den Wasserverbrauch nicht noch weiter zu steigern. Und soll jetzt eben ab Sommer nach unseren Informationen auch erfolgen, dass dann tatsächlich eine Kreislaufführung des Wassers beginnt, dass dann keine Abwässer mehr ins öffentliche Kanalnetz gelangen.
Tesla braucht 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist so viel wie eine Kleinstadt. Kann Brandenburg sich das in dieser vergleichsweise trockenen Region, auch wenn Elon Musk das hier anders gesehen hat, aus Ihrer Sicht auf Dauer leisten?
Ja, das ist der Knackpunkt. Wir sind in einer extrem wasserarmen Gegend. Wir haben extrem geringe Niederschläge und damit sehr wenig Grundwasserneubildung. Wir haben keine größeren Flüsse. Sowas wie die Spree sieht zwar groß aus, aber ist aufgestaut und führt eigentlich sehr wenig Wasser in die Region. Und man wird sozusagen auf jeden Fall sehr sparsam mit dem Wasser sein müssen. Und wir sehen ja auch, wie Sie das eben schon gesagt haben, der Wasserverband Strausberg-Erkner hat quasi für die Anwohner, für die Bewohner, für die Nutzer des Trinkwassers bereits mit Rationierungen des Wassers begonnen. Eine Situation, die vor 10 Jahren in Deutschland absolut undenkbar gewesen wäre, dass sowas passiert.
Es gab ja auch die Vorgabe, dass dieser Wasserverband Strausberg-Erkner in alle grundwasserrelevanten Fragestellungen mit einbezogen werden muss bei Tesla. Dagegen hat Tesla erfolgreich Widerspruch eingelegt. Naturschutzverbände werfen der Landesregierung jetzt schwere Versäumnisse bei der Kontrolle der Fabrik vor, also schon die ganze Zeit ja. Die Behörden versichern, es gebe genug Kontrollen. Wer hat denn da recht? Wie sehen Sie das?
Naja, ich wollte das erst gar nicht glauben, als ich gehört habe, dass Tesla jetzt quasi mehr oder weniger sich in Eigenregie überwachen soll. Und ja, ich finde das auch ziemlich dramatisch, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner nicht mehr in die Grundwasserüberwachung eingebunden ist. Und das Verhalten von Tesla führt ja auch nicht gerade dazu, dass es irgendwie vertrauensbildend ist, wenn man bedenkt, dass in den Grundwasserleiter in der Bauphase Betonpfähle ohne Genehmigung eingerammt worden sind, dass es irgendwie etliche Störfälle gab, mit denen nicht wirklich gut und professionell umgegangen worden ist und so weiter.
Also wird es nicht genug überwacht?
Also ich habe persönlich gewisse Zweifel daran, dass die Überwachung optimal läuft, ja.
Sagt der Gewässerökologe Jörg Lewandowski vom Leibniz-Institut am Weltwassertag zu einem Jahr Tesla in Grünheide und zu den Plänen, die Fabrik auch noch auszubauen. Danke Ihnen.
Ja, gerne.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1. Mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen.
Der Termin des Tages findet heute drüben in den USA statt. Die US-Notenbank entscheidet über die Leitzinsen. Besonders heikel nach diesem Bankenbeben der vergangenen Tage. Fachleute erwarten aber, dass die Zinsen nicht mehr ganz so stark steigen wie zuletzt, oder?
Das ist die große Frage. Was mache ich denn jetzt? Also ich weiß, die gestiegenen Zinsen haben die Banken in Schwierigkeiten gebracht, haben dazu geführt, unterm Strich, dass wir Bankenpleiten gesehen haben, Silicon Valley Bank, Signature Bank und so weiter. Und auf der anderen Seite brauche ich die steigenden Zinsen ja, um die Inflation zu bekämpfen. Auch in den USA immer noch viel zu hoch mit 6%. Das ist die große Frage. Was passiert denn heute Abend? Es wird ganz viel spekuliert. Also vor ein paar Wochen war völlig klar, es kommt ein ganz großer Zinsschritt, um wie gesagt gegen die Inflation vorzugehen. In der Zwischenzeit gibt es schon einige, die sagen, möglicherweise macht der Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, macht eine Pause. Die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche, die hat ihren eigenen Weg gefunden. Die hat einfach gesagt, wir bleiben bei dem, was wir angekündigt haben, um die Glaubwürdigkeit oder um glaubwürdig zu bleiben. 0,5 Prozentpunkte geht es nach oben, aber wir lassen offen, wie wir weiter agieren. Das hat so für so ein bisschen Beruhigung gesorgt und wie gesagt, man schaut einfach heute Abend auf, weil das natürlich Auswirkungen hat auf die Banken, auf das Bankenbeben, letztendlich auf die Inflation und am Ende natürlich auch auf die Wirtschaft. Also ist nicht nur der Termin des Tages, ist der Termin der Woche oder des Monats.
Apropos, das interessiert ja im Moment gerade sehr, sehr viele, was da an dieser Front passiert. Die Frage ist in der Bankenkrise, wie sicher ist unser eigenes Geld? Also nicht nur, wie geht's den Banken, sondern was passiert möglicherweise mit unserem Geld, wenn noch mehr Banken kippen, das Geld, was vielleicht einige auf dem Konto liegen haben oder teilweise auch in Aktien investiert haben? Was glauben Sie?
Worst-Case-Szenario ist, Sie haben Ihr Geld in den Aktien von den Banken, die betroffen sind, also Credit Suisse oder First Republic, aber davon wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Also Bargeld oder was Sie auf dem Sparbuch haben oder auf dem Konto haben, ist gesichert, 100.000 Euro, das hören wir immer wieder. Die meisten Banken sind darüber hinaus auch versichert. Manche versichern das komplette Geld, das sie da haben, egal wie hoch es ist. Manche machen so einen Cut bei 750.000 Euro. Also Bargeld ist in der Regel gesichert. Dann gibt es ganz viele, die fragen, was passiert denn, wenn ich in Fonds investiert bin und so weiter. Die sind außen vor, da brauchen sich keine Gedanken zu machen. Damit, das hat mit Insolvenzmasse nichts zu tun, also Fonds, Depots und so weiter. Das ist alles gesichert, da muss man sich keine Sorgen machen. Jetzt können Sie sich natürlich noch anschauen, ob Ihr Fonds, in dem Sie investiert sind, ob der noch in diesen Banken investiert ist. Da kann ich Ihnen aber sagen, die Fonds sind in der Regel so breit aufgestellt, dass die das ganz gut verkraften können. Wir haben so einen Pensionsfonds in Schweden, der hat jetzt gerade so eine Bank rausgeschmissen aus dem Depot, aber insgesamt auch da müssen Sie sich nicht drum kümmern. Von daher kann man einfach nur sagen, da kann man wirklich beruhigt sein. Sowohl Bargeld als auch Fonds, als auch die Depots, sie sind so auf der sicheren Seite.
Und wenn ich einen Kredit habe bei einer Bank, die pleite geht, bin ich dann fein raus und muss es nicht zurückzahlen?
Das wäre schön. Das ist in der Regel nicht so, weil sie ja dann quasi zur Insolvenzmasse gehören und dann wird irgendein Gläubiger kommen und sagen, hören Sie zu, ich habe hier noch Geld zu kriegen und glauben Sie mir, für die Gläubiger, die von der Bank noch Geld zu kriegen haben, für die stehen Sie dann auch mit gerade.
Man wird dann weiter verscherbelt quasi.
Ja, sozusagen. Es tut mir leid, den müssen Sie bedienen.
Das sind alles hypothetische Fragen, ich muss Ihnen nicht leid tun.
Herr Liefen, danke schön.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute
Alan Watts, Philosoph. Trübes Wasser klärt man am besten, indem man es in Ruhe lässt.
Ende.
Bedenkpause.
Wir wünschen Ihnen einen klaren Weltwassertag und hören uns morgen wieder hier bei Wach und Wichtig.
Teilen Sie uns gerne, bewerten Sie uns, am besten mit vielen Sternen, und klicken Sie auch morgen wieder auf Play. Bis dann.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.